um relevante Informationen zur Abwehr erheblicher terroristischer Gefahren oder zur Verhinderung schwerster Kapitalverbrechen zu gewinnen, bei denen der Rückgriff auf strafprozessuale Befugnisse ausscheidet, wollen wir die Rechtsgrundlage für präventive Befugnisse der Quellentelekommunikationsüberwachung, Klammer auf, Quellen-TKÜ, Klammer zu, schaffen. Welch Satz aus dem Koalitionsvertrag des Minderheits-GroKo hier in Sachsen? Ein Grund mehr, uns diesen Vertrag mal aus innen- und rechtspolitischer Perspektive anzuschauen im Podcast Zwischenrufe, dem Landespolitik-Podcast aus Sachsen.
Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse?
Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen,
schon alleine diese bodenlose Frechheit,
das ist doch aber nicht der Maßstab.
Ja, da bin ich ja gespannt.
Ja, hallo und herzlich willkommen im Podcast Zwischenrufe aus Dresden und aus Sachsen. Wie immer aus dem Landtag. In dieser Folge 103 sitzt wie immer mir gegenüber Valentin Lippmann, Abgeordneter der Bündnisgrünen. Und es schneit zwar nicht, aber irgendwie kommen ja doch einige Menschen in Weihnachtsstimmung. Wie ist das denn im Landtag?
Hier ist nichts von Weihnachtsstimmung zu spüren. Und zwar hat der Präsident irgendwie durch das Betätigen einer Fernbedienung eine Pyramide angeschubst und wohl kürzlich auch, ohne dass ich davon wusste, Stollen verkosten lassen. Aber sonst ist hier eher wenig Vorfreude, denn die Geschenke, die schon kurz vor Nikolaus kamen, waren eher so mäßig.
Ja, der neue Koalitionsvertrag ist da zwischen CDU und SPD in der Minderheitsregierung. Das ist jedenfalls der Plan. Und wie ja schon in der letzten Folge angesprochen, was kommt denn jetzt auf Sachsen zu? Es gibt verschiedene Themen, die ich gerne ansprechen würde und wahrscheinlich auch einige, die du besprechen willst. Der neue MP soll gewählt werden. Im Haushalt soll gespart werden. Es gibt einen Plan für ein neues Ausreisezentrum und mehr Polizei. Wo willst du denn starten?
Och, keine Ahnung, das ist ja alles sehr interessant.
Dann geht's los mit der Innenpolitik. Polizei und innere Sicherheit, es soll mehr Polizisten geben. Ist das ein guter Plan?
Also vielleicht mal vorweg, ich finde es ja schon ein bisschen putzig, dass man einen 109-seitigen Koalitionsvertrag vorlegt, einer Koalition, die keine parlamentarische Mehrheit hat, die keine Mehrheit hat, das hier umzusetzen und momentan auch keinen Plan hat, wie sie eigentlich eine Regierung ins Amt bekommen will, um das überhaupt jenseits parlamentarischer Mehrheiten umsetzen zu können. Ich dachte, hier kommt eine Koalitionsvereinbarung, wo man sehr kurz ein paar wesentliche Projekte, die man in dieser Legislatur umsetzen will, beschreibt und anschließend ein eher größerer Teil dazu, wie man sich vorstellt, die notwendigen Mehrheiten dafür zu organisieren. Gerade letzteres, muss ich sagen, ist hier mit gerade mal 10 Zeilen auf Seite 107 doch recht schmal beschrieben. Ich finde das schon ein Zeichen, ne? Also man tut hier so, als hätte man eine Mehrheitsregierung, verspricht den Leuten allerlei schöne und nicht so schöne Dinge in diesem Koalitionsvertrag, aber eigentlich hätte man sagen müssen, das ist hier keine ausgestreckte Hand, wie man es uns bei der Pressekonferenz deutlich machen wollte. Das ist Realitätsverweigerung, wenn ich glaube, dass ich das hier alles durchsetzen werde. Aber fernab dessen lohnt sich vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle ein Blick in diesen Koalitionsvertrag und zu gucken, was steht denn so alles drin. Und tatsächlich sind ein paar Dinge drin, wo man auch als Grüne sagt, ach ja, das sind ja durchaus mal interessante Ansätze. Vieles von dem, was wir in den letzten Jahren auch gefordert haben, ist zumindest an 2, 3 Stellen aufgenommen worden. Aber es sind halt auch gerade im innen- und rechtspolitischen Bereich Dinge dabei, wo ich mich ernsthaft frage, was das soll und wo sich jetzt auch zeigt. Ne? In dem Moment, wo wir Grün nicht mehr mit von der Partie sind, gibt es den Rollback bei der liberalen Innenpolitik. Es geht zurück zu einer repressiven, bürgerrechtsfeindlichen Innenpolitik. Und das ist insbesondere hier in diesem Koalitionsvertrag deutlich geworden. Und vielleicht mal beginnend damit, ich habe das ja im Einleitungsteil vorhin vor dem Intro gesagt, vorgelesen, die Quellen-TKÜ, auf die hat man sich geeinigt. Die habe ich noch für 5 Jahre lang in der letzten Koalition erfolgreich verhindert. Ich halte sie für einen massiven Eingriff in die Bürgerrechte, auch für einen massiven Eingriff in die digitale Sicherheit. Ihr könnt euch meine Bedenken gegen die Quellen-TKÜ, glaube ich, in ungefähr jedem 5. Podcast hier anhören. Das Spannende ist hier jetzt aber die Begründung oder die Herleitung. Dieser Satz ist ja auch unglaublich barock. Ja, wenn man den auseinander nimmt, merkt man, dass das also zum einen von wenig Ahnung zeugt, zum anderen merkt man aber auch, dass man hier um den heißen Brei herumredet. Also zunächst zur Abwehr terroristischer Gefahren oder zur Verhinderung schwerster Kapitalverbrechen. Also Kapitalverbrechen ist quasi schon ein sehr schweres Verbrechen und ein schwerstes Kapitalverbrechen sind dann Verbrechen, die eine besondere Schwere aufweisen. Und zur Abwehr terroristischer Gefahren, beides handelt sich um Fälle, in denen ich faktisch die jeweilige Straftat, also die jeweilige Gefahr gar nicht verwirklichen kann, ohne zugleich eine Straftat zu begehen. Und dann kommt dieser Einschub, bei dem der Rückgriff auf strafprozessuale Befugnisse ausscheidet. Da wissen Sie schon, okay, jetzt kommt wahrscheinlich so Leute wie der Lippmann und sagen, ja, dafür gibt es eine StPO, wir sind gar nicht mehr im Anwendungsbereich des Polizeirechtes. Das haben sie mittlerweile offenbar geschnackelt, weil das habe ich quasi zwei Innenministern jahrelang erzählt. Wollen wir die Rechtsgrundlage für die Quellen-TKÜ schaffen? So, da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich, weil was soll denn dieser Rest sein? Es handelt sich um Gefahren, die nicht verwirklichbar sind, ohne zugleich eine Straftat zu begehen. Und damit gilt, StPO schlägt Polizeirecht. Aber das zeigt eben, dass es hier nur offenkundig um das Symbol, wir wollen jetzt auch die Quellen-TKÜ im Polizeirecht haben, obwohl vollkommen unklar ist, wofür man sie eigentlich braucht. Ich glaube, die Zahl der Anwendungsfälle, die hier in diesem Satzmonstrum beschrieben wird, dürfte gegen null tendieren. Der Eingriff, um sie durchzuführen, ist allerdings ungleich gewichtig viel, viel höher, denn dazu muss bekanntermaßen ein Trojaner auf ein mobiles Endgerät verbracht werden, um dann an der Quelle die entsprechende Nachricht abzufangen. Das braucht man IT-Sicherheitslücken, das haben wir alles schon erklärt. Also das ist eine Formulierung, aus der klar wird, hier sind wieder bei der Symbolinnenpolitik der aller CDU-Manier angekommen und offenbar einer SPD, die willfährig mitmacht. Und wenn ich dann lese, dass angeblich die SPD in der letzten Legislatur mit die Quellen-TKÜ verhindert hat, da will ich sagen, wir haben erstmal in der letzten Legislatur ein Polizeigesetz auseinandergenommen vom Verfassungsgerichtshof, was vorher CDU und SPD gemeinsam beschlossen hatten. Und genau diese Formulierung zeigt, dass die Innenpolitik eben wieder den bürgerrechtsfeindlichen Geist der letzten großen Koalition, also Schwarz-Rot, atmet. Wobei man hier mittlerweile von der großen Koalition ja weit entfernt ist. Es handelt sich ja um eine Minderheits-GroKo, also ein Mikro-Ko. Ja, aber sonst gibt es auch noch schöne andere Dinge, über die man sicherlich reden kann. Also es ist auch nicht alles schlecht in der Innenpolitik. Man hat offenbar festgestellt, dass man jetzt doch für anonymisierte Anzeigeerstattung bei Hass und Hetze im Netz ist. Herzlichen Glückwunsch, das hat mir der Innenminister lange erzählt, dass es angeblich nicht ginge. Aber naja, gewisse Lernfähigkeit ist ja gegeben. Gleichzeitig hat man so schöne Dinge wie die Grenzpolizei. Und auch da wird es ja interessant. Wir erinnern uns, das war eine der großen Forderungen des Ministerpräsidenten im Wahlkampf und eine der großen Wahlversprechen. Und eigentlich hat er ja so suggeriert, man macht jetzt mit der Grenzpolizei eine Polizei, die im Wesentlichen an der Grenze steht, patrouilliert und dort Migrantinnen und Migranten zurückweist. Aber wenn man jetzt mal in die Formulierung guckt, weil das wussten wir schon damals, dass das so nicht geht, dann hat die Grenzpolizei jetzt einen ganz anderen Auftrag oder zumindest einen leicht anderen Auftrag, denn da heißt es jetzt, es ist unser Anliegen, die Grenzkriminalität sowie Schleusungsdelikte zurückzudrängen. Die Präsenz der Polizei im ländlichen Raum wird deutlich erhöht und der Kontrolldruck verstärkt. Dafür wollen wir mit zusätzlich eingestellten Personal neue Fahndungs- und Kontrolleinheiten der Polizei in Grenzregionen aufstellen sowie einen modernen Verbund an Fahndungsdienststellen einrichten. Also man nutzt ein bestehendes Konstrukt der Kontrollmöglichkeiten im 30 Kilometer Schengen-Raum mit den bestehenden Befugnissen und dem eigentlich bestehenden Personal, was man etwas aufstockt und verkauft das als Grenzpolizei. Vielleicht kriegen die noch irgendeinen lustigen Hut auf dem Kopf oder so oder eine andere Uniform, aber faktisch hat es nichts mit dem zu tun, was hier im Wahlkampf versprochen wurde, sondern ist bestenfalls eine Grenzpolizei-Light, reine Symbolpolitik. Ja, und vielleicht noch so ein Schmankerl aus der Innenpolitik, was mir dann noch aufgefallen ist, weil ich es auch durchaus interessant finde. Grundsätzlich, man will das Expertennetzwerk im Bereich wehrhafter Demokratie weiterentwickeln, das finde ich durchaus gut. Aber natürlich, das Gesamtkonzept Rechtsextremismus will man jetzt erfolgreich verwässern, indem man das große Erfolgsprojekt dieser Koalition jetzt wieder in einen Topf mit allen anderen Extremismen haut und daraus ein Gesamtkonzept gegen Extremismus bauen will, um mal wieder keine Prioritäten setzen zu müssen. Denn das war immer mein Punkt. Ich habe ja nichts dagegen, dass wir entsprechend auch andere Extremismen in diesem Land wirksam bekämpfen, ganz im Gegenteil. Aber es hat halt wenig Sinn, mit den Maßnahmen, die ich gegen Rechtsextremismus ergreife, gleichzeitig den religiösen Extremismus zu bekämpfen oder den Linksextremismus, weil dort vollkommen andere Ansätze notwendig sind. In dem Moment, wo ich das alles in einen Topf haue, einmal kräftig umrühre, kommt am Ende eben weniger Konkretes raus und damit auch weniger Effektives. Und das halte ich für einen schweren Fehler. Bin persönlich auch enttäuscht, dass man diesen Weg geht und hier auch aus rein fadenscheinigen politischen Deutungshoheiten über die Gefahr für dieses Land leider einen entscheidenden sicherheitspolitischen Fehler macht. Letzter Punkt. Dachte ja, es kommt noch irgendwas beim Thema polizeiliche Kontrolle, polizeiliche Beschwerdestelle und tatsächlich gibt es dann einen einzigen Satz. Wir werden die unabhängige Beschwerdestelle der Polizei weiterentwickeln und Räume für Fehlerkultur schaffen. Mhm. Da bin ich ja jetzt gespannt. Haben wir demnächst eine große Halle, in der Fehlerkultur betrieben wird? Ich weiß es nicht. Also übrigens, solche Sätze ziehen sich durch diesen Koalitionsvertrag durch, bei denen ich mich frage, habt ihr das nur reingeschrieben, damit das irgendwo ein Satz drinsteht? Im Justizteil, ganz großartig, Zeile 1515. Wir wollen das Schöffenamt stärken. Punkt.
Gut.
Ja, gut, wer will das nicht? Ne? Und wie steht hier aber nicht drin? Da hätte ich auch reinschreiben können, wir wollen, dass morgen die Sonne scheint. Da hätte auch keiner Nein gesagt. Ja, das ist so mal ein bisschen der Innenbereich. Ich weiß nicht, ob du noch andere Punkte gesehen hast.
Also ich habe mich ein bisschen gefragt, was aus der Verfassung noch wird.
Da wird gar nichts raus. Also zur Verfassungsänderung schweigt man sich ja aus im Wissen, dass man, wenn man schon keine eigene Mehrheit hat, erst recht keine verfassungsändernde Mehrheit haben wird. Da würde ich jetzt mal sagen, gut, dass sie das nicht auch noch reingeschrieben haben, das wäre dann wirklich irgendwann der Inbegriff gewesen, dass man
das Traumtagebuchs.
Ja, auch ein bisschen die Realität nicht mehr im Blick hat. Dann werfen wir vielleicht nochmal auf zwei interessante Punkte. Einen kleinen Scheinwerfer. Zum einen nämlich taucht hier ein, fand ich sehr lustig, es gibt ja vorne ein Inhaltsverzeichnis, in diesem Inhaltsverzeichnis stehen dann immer auch die Unterüberschriften drin und dann dachte ich mir, das ist ja interessant. Und dann gibt es nochmal so Unterüberschriften und dann wird es tatsächlich durchaus noch interessanter. Und da findet sich in den Zeilen 1564 folgende der Absatz Bürgerrechte stärken. Und da dachte ich, als bekennender Liberaler und Vertreter einer liberalen Partei, was kommt denn jetzt hier, nachdem man vorne die Quellen-TKÜ eingeführt wird, kommen jetzt ganz neue, moderne, freiheitliche Ansätze in anderen Rechtsbereichen. Und da möchte ich euch mal den kompletten Subkapitelteil Bürgerrechte stärken vorlesen und dann wisst ihr, woran ihr seid. Nicht lachen, das steht unter Bürgerrechte stärken. Wir werden dem Landtag eine Modernisierung des Gesetzes über den Petitionsausschuss unter Berücksichtigung aktueller Herausforderungen vorschlagen. Punkt, neuer Absatz. Wir wollen das Untersuchungsausschussgesetz unter Berücksichtigung der bislang aufgetretenen Rechtsfragen vergangener sächsischer Untersuchungsausschüsse und bundesrechtlicher Rechtsentwicklung überarbeiten. Punkt. Ende des Kapitels. Also Bürgerrechte sind offenbar bei der CDU-SPD erstens, dass man vor einem Untersuchungsausschuss zu erscheinen hat oder Untersuchungsausschüsse existieren. Das ist kein Bürgerrecht, das ist ein Parlamentsrecht. Und das Petitionsrecht. Und das Petitionsrecht ist kein Bürgerrecht. Das ist natürlich ein Ausdruck einer liberalen Demokratie, dass es das Petitionsrecht gibt. Aber es ist letztendlich näher am Gnadenakttum der Monarchie als an einer starken, freiheitlichen, bürgerrechtlichen Demokratie. Dann das beides war der Absatz zum Thema Bürgerrechte stärken. Liebe Menschen da draußen im Lande, wer Bürgerrechte in diesem Land stärken will, sollte halt nie auf CDU und SPD vertrauen. Sonst kommt halt sowas raus. Ja, und dann ist noch ein ganz lustiger, gleichwohl ziemlich pikanter Satz drin, den ich auch interessant finde. Da geht es um die kommunale Ebene und die kommunalen Räte. Und wenn ihr so ein bisschen verfolgt habt, dass wir in den letzten Jahren sehr stark versucht haben, insbesondere die kommunalen Räte zu stärken, in ihren Rechten, aber auch in ihren Finanzierung, wirkt jetzt folgender Satz, ich sage es mal so, wie ein Schlag ins Gesicht derjenigen, die für starke Räte und auch ordentlich auskömmlich finanzierte Fraktionen auf kommunaler Ebene stehen. Ich zitiere gerne mal wieder. Die Einrichtung von Beiräten und anderen Beteiligungsformaten sowie die Ausgestaltungsmöglichkeiten von Fraktionsrechtsstellung und Finanzierung sind auf kommunaler Ebene zu entscheiden. Also das, wo wir quasi 3 Jahre lang gerungen haben, dass es einheitliche Mindestvorgaben des Landes gibt, wie vor Ort Fraktionen zu finanzieren sind, damit sie gegenüber den Landräten und Bürgermeistern schlagkräftig sind, wird offensichtlich rückabgewickelt. Genauso wie, und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich jetzt wirklich sage, jetzt wird's blöd und auch wirklich unredlich, Was denkst du, welches Gesetz der vorherigen Legislaturperiode will dieses Mikroko wieder abwickeln? Das Transparenzgesetz.
Juhu.
In Zeile 343, lustigerweise unter dem großen Überschrift wirtschaftlichen Wandel gestalten, heißt es, das sächsische Transparenzgesetz hat nicht die erwartete Transparenz für Bürgerinnen und Bürger geschaffen, sondern ein Mehr an unnötiger Bürokratie gesorgt. Hier wollen wir umsteuern. Punkt. Naja, also das ist quasi schön formuliert, dass man das Gesetz abschaffen will. Bloß, was ist bizarr an der Kiste? Also zum einen, es ist eine Evaluation des Transparenzgesetzes geplant. Die liegt noch nicht mal vor. Man weiß also eigentlich gar nicht so furchtbar viel darüber. Zum zweiten ist mir neu, dass im Freistaat Sachsen ganze Referate unter stapelweisen Anfragen nach dem Transparenzgesetz untergegangen sein sollen. Und auch da zeigt sich einmal mehr, es ist überhaupt nicht klar, was das soll, denn das steht hier unter der Freistaat als Dienstleister bei wirtschaftlichen Wandel. Also ich habe bisher nicht das Gefühl gehabt, dass der wirtschaftliche Wandel dadurch begrenzt wird, dass wir in Sachsen ein Transparenzgesetz haben. Aber vielleicht habe ich ja irgendwas falsch verstanden. Wenn man das jetzt wieder abschafft, dann katapultiert man eben Sachsen zurück in die informationsrechtliche Steinzeit. Und das ist vielleicht auch das Ziel, wozu auch Transparenz, wenn man eine Koalition hat, die, ich zitiere, mutig neue Wege gehen will in Verantwortung für Sachsen. Da braucht es doch sowas wie Transparenz nicht, wenn man so eine schöne Überschrift hat. Entschuldige mich ein bisschen meinen Zynismus, aber es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die sagen, es steht viel Richtiges in diesem Koalitionsvertrag drin und durchaus loben. Aus innen- und rechtspolitischer Sicht kann ich nur sagen, das ist quasi vielleicht nicht eine 180-Grad-Wende, aber für 160 Grad reicht es allemal. Und ja, da zeigt sich eben, was man davon hat, wenn man, obwohl man eigentlich Grün wählen wollte, am Ende CDU oder SPD gewählt hat. Zumindest aus innen- und rechtspolitischer Sicht ist das keine gute Idee gewesen. Und da haben wir über den von dir angesprochenen ganzen Punkt, was den Asylteil angeht, überhaupt noch nicht geredet, wo ganz klar ist, dass das Ganze hier den Geist einer repressiven, auf Abschiebung ausgerichteten Asylpolitik atmet und auch klar ist, dass das eben gegen die grundsätzlichen Überlegungen ist, die auch wir als Grüne teilen. Ja, was nun machen?
Mit dem Koalitionsvertrag?
Ja, also aufessen können wir nicht.
Schade.
Er ist, glaube ich, nicht bekömmlich.
Wahrscheinlich nicht. Mutig, würde ich sagen, damit versuchen, die Punkte zu suchen, die gut darin sind.
Ja, aber was willst du tun? Ne? Also bei manchen Dingen frage ich mich auch, warum schaffen die es in den Koalitionsvertrag? Es gibt im Justizteil einen Punkt zum Thema Strafrechtsentwicklung begleiten. Da heißt es dann, wir richten eine weitere spezialisierte Staatsanwaltschaft ein, die als zentrale Ansprechpartnerin für Betriebsräte fungiert und für die Ermittlung wegen strafbarer Behinderung ihrer Arbeit, Klammer auf, sogenanntes Union Busting, Klammer zu, zuständig ist. Also nicht, dass das kein interessantes, rechtspolitisch und relevantes Thema ist, aber ich dachte, wenn man eine spezialisierte Staatsanwaltschaft einrichtet, macht man das, wenn es um Themenfelder geht, die durchaus häufiger auftreten und wo man eine besondere Spezialisierung braucht. Ich habe jetzt noch keine großartigen Zahlen dazu gefunden, aber mir scheint das doch eher ein Punkt zu sein, der mit Blick auf die Strafrechtsentwicklung jetzt nicht unbedingt das bedeutendste Phänomen ist. Gut, das kann man trotzdem im Koalitionsvertrag schreiben, aber so bleibt es ein interessantes Fragment zwischen, wir wollen das Schöffenamt stärken, wenige Zeilen davor und keinen einzigen Satz dahinter, wie, und dann einer sehr detaillierten Forderung einer Schwerpunktstaatsanwaltschaft zum Union-Busting, bei der man sich gewünscht hätte eine Erläuterung, warum es überhaupt eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft braucht. So, das ist so ein Auseinanderdriften, wo ich das Gefühl habe, das Ganze ist ein Fragment. Es ist ein Fragment von zusammengehauenen Dingen, bei dem man weiß, dass man für viele Punkte sowieso keine Mehrheit hat, deswegen man auch nicht so viel Hirnschmalz reinstecken muss. Auf der anderen Seite bei anderen Dingen einfach irgendwie versucht, so eine quasi dem Esel so eine Mohrrübe hinzuhalten in Gestalt der anderen potenziellen Partner für eine parlamentarische Mehrheit nach dem Motto, seht doch, wir haben sogar Klima hier reingeschrieben.
Klima.
Ja, und sogar ein Ministerium so benannt. Also das ist schon alles ein bisschen schräg formuliert. Mich überzeugt er an vielen Stellen nicht. Ich finde allerdings auch so manche Reaktionen sehr lustig. Und man sieht mal, wie man einen Koalitionsvertrag lesen kann. Der Dresdner Oberbürgermeister ist persönlich sehr enttäuscht von diesem Koalitionsvertrag.
Oh nein.
Nun bin ich regelmäßig sehr enttäuscht vom Dresdner Oberbürgermeister, aber das ist eine andere Sache. Ihm ist aufgefallen, dass irgendwie 13 oder mehr Mal das Wort Leipzig auftaucht, aber nicht ein einziges Mal das Wort Dresden im Koalitionsvertrag. Ja, ist natürlich mein Lokalstolz auch leicht angekratzt und da muss ich sagen, da hat der Oberbürgermeister wahrscheinlich sogar recht. Ob das jetzt die Qualität des Koalitionsvertrages bewertet, ist eine andere Frage. Ja, und dann hast du schon einen Lieblingspunkt gefunden. Wir gehen mal aus der Innen- und Rechtspolitik raus.
Lieblingspunkt? Also ich habe gelesen, dass es ein Ministerium weniger geben soll.
Ja gut.
Das mehr Geld für Kommunen. Erwartbar. Okay.
Ja. Ich finde eher so ein Punkt aus der Rubrik lustig oder skurril. Nein, wir reden nicht über ein Kugelfischabkommen oder... Nein, es findet sich in Zeile 2231 und 32 der folgende Satz. Aufbauend auf der Vorstudie Smartfly wollen wir den rechtlichen Rahmen für den Einsatz von Flugtaxen durch ein Reallabor schaffen.
Da hat es die FDP ja doch in den Koalitionsvertrag
geschafft. Ja, oder die CSU. Man sollte nicht jeden Scheiß, den Bayern macht, übernehmen. Nun ja, wir werden jetzt gucken. Interessant ist ja am Ende die Frage, gibt es überhaupt eine Koalition, weil dafür braucht man eine Regierung.
Die Regierung, der MP soll noch vor Weihnachten gewählt werden, oder? Das ist der Plan?
Der Plan ist, dass man vor Weihnachten offenkundig versucht, einen MP zu wählen, ja.
Gut, und er geht jetzt durch die Lande und sammelt Stimmen dafür?
Er hat letzte Woche bei Vorstellung dieses Opus Magnum mutig neue Wege gehen in Verantwortung für Sachsen gesagt, dass er jetzt Gespräche führen will.
Gut, dann hoffen wir, dass er die auch führt.
Wir warten. Wir warten immer noch auf das Gesprächsangebot zum heutigen Tage, aber wir sind gespannt.
Ja, Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude.
Genau, wir sagen ja, als Demokraten sind wir immer bereit zu reden. Bloß ehrlicherweise muss ich jetzt auch sagen, so eine Zustimmung zum MP ist halt auch eine Zustimmung zu diesem Koalitionsvertrag. Das darf man jetzt halt auch nicht verkennen. Wir haben den nicht mitgeschrieben. Es stehen aus innen- und rechtspolitischer Sicht viele Dinge da drin, für die würde ich meine Hand nie im Plenum heben. Gut, jetzt kann man sagen, dafür haben sie dann keine parlamentarische Mehrheit, aber am Ende läuft das dann eben so. Da wird die Quellen-TKÜ mit dem BSW oder gar der AfD verabschiedet. So ganz sicher bin ich mir nämlich nicht, ob das am Ende hält, dass man hier den Abstand zur AfD hält. Und andersrum werden dann irgendwelche kleineren umweltpolitischen Belange mit den Stimmen von Linken und Grünen beschlossen. Das kann ja nicht der Ansatz sein. Also ich hatte das ja beim letzten Mal schon, diese Romantisierung der Minderheitsregierung. Es gibt halt keine Politik mehr aus einem quasi Guss. Es wird eine reine Fragmentpolitik werden, wenn man diesen Überlegungen folgt. Indem es eben nicht das Beste aus vielen Welten wird, sondern einfach nur das Schlechte, jeweils schlechtes möglichste Kompromiss rauskommt.
Das heißt, der MP wird sich ja vermutlich bemühen, die Grünen an Bord zu bekommen für alle klimapolitischen Themen.
Er muss ja erstmal MP werden oder MP bleiben. Also momentan ist er ja geschäftsführender Ministerpräsident. Wir wollen ja bitte verfassungsrechtlich korrekt sein. Der geschäftsführende Ministerpräsident braucht ja erstmal eine Mehrheit, um wieder Ministerpräsident zu werden. Und dafür braucht er 10 Stimmen, wie er selber schon festgestellt hat. Gut. Immerhin hat er das festgestellt, denn er hat uns ja auch erzählt, dass Adam Ries die Addition erfunden hat. Seitdem wissen wir, dass 1 plus 1 2 und nicht 3 oder 4 ist. Da ist so leicht mein antiken Herz gebrochen an der Stelle, wo ich mir dachte, auch die Römer konnten schon addieren und die Griechen. Ja? Und die Mathematik ist nicht von Adam Ries erfunden worden. Übrigens haben die Null auch eher bekanntermaßen im arabischen Raum geklaut. Aber nun gut, solche Aussagen in Pressekonferenzen sind verzeihlich. Dann sollte er mal weiterrechnen, dass 51 plus 0 51 ergibt, dürfte relativ eindeutig sein. Und wir sind gespannt, ob er sich jetzt meldet. Wir haben gesagt, solange er sich nicht meldet, bleibt es bei unserem klaren Nein zu einer Wahl des Ministerpräsidenten. Und dann werden wir mal schauen.
Wie gibt es denn Szenarien für danach vielleicht? Die Ministerienaufteilung, wird die zwischen CDU und SPD stattfinden?
Ja, das ist eindeutig so. Also da steht ja auch die Liste, ne? Es heißt dort im Koalitionsvertrag ab den Zeilen 3729, die CDU stellt den Ministerpräsidenten und hat das Vorschlagsrecht für folgende Staatsministerien, Staatskanzlei, Innen, Finanzen, Kultus, Justiz, Umwelt, Landwirtschaft, Infrastruktur und Landesentwicklung, Wissenschaft, Kultur und Tourismus sowie die Staatsministerin für Kultur und Tourismus beim Staatsministerium für Wirtschaft, Kultur und Tourismus. Und dann geht es weiter mit, die SPD stellt den stellvertretenden Ministerpräsidenten und hat das Vorschlagsrecht für folgende Staatsministerien. Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz. Ja. Staatsministerium für Soziales, Gesundheit und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Also ganz klar, die teilen zwischen CDU und SPD die Ministerien auf. Gut, die stellen ja dann halt auch die Regierung. Und dann werden ja auch schon viele im Namen gehandelt, wer dann Minister werden soll und wer nicht. Das kann man alles jetzt so sehen und bewerten. Realistisch gesehen greift das halt erst, wenn wir eine Regierung haben. Und die Regierung kommt ja erst zustande, wenn es im ersten Wahlgang 61 Stimmen gibt oder in den weiteren Wahlgängen ausreichend Stimmen, um eine einfache Mehrheit zu erzeugen.
Und denkst du, es gibt Szenarien, dass irgendwer anders sich noch aufstellen lässt?
Ich bin ja immer bei den Szenarien sehr vorsichtig. Hier erzählt jetzt heute jeder was. Vielleicht stellen noch irgendwelche anderen Menschen Gedanken an. Also das bin ich immer sehr vorsichtig. Ja, wir sind auf alle Szenarien vorbereitet, das kann ich sagen. Aber dazu werde ich jetzt aus guten Gründen hier nichts sagen können.
Das verstehe ich. Ja, dann, wenn du keine weiteren Weihnachtswünsche erstmal hast, die man dir vor Weihnachten noch erfüllen kann, außer den MP zu wählen.
Also das ist jetzt nicht mein Wunsch, ne? Also das steht nicht auf meiner Wunschliste.
Ein geänderter Koalitionsvertrag wäre vielleicht dein Wunsch.
Gucken mal.
Wir gucken mal. Kommt. Dann reiche ich die geheimen Wünsche an die Wichtel weiter und vielleicht hören wir uns vor Weihnachten nochmal.
Ja, das vielleicht kurz oder vor oder nach MP-Wahl versuchen. Wir gucken mal.
Wir gucken und wir halten euch auf dem Laufenden aus Sachsen. Hoffen, euch geht's allen gut und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.